Ich sitze der Person gegenüber, ich lasse sie erzählen, ich nehme auf, was sie sagt und versuche mir ein Bild davon zu machen, welches Wissen sie hat, welche Selbsterfahrung, welche Selbstreflexionsfähigkeit, in welchem Kontext sie ist, was der Kontext von ihr verlangt, wie die Menschen sind, die auf sie reagieren. Und dann fange ich an zu spiegeln und zu sagen, also bei mir kommt Folgendes an. Schauen Sie, ob Sie dazu eine Resonanz haben. Und dann reden wir mal drüber, was diese Erkenntnisse für Sie heißen könnten. Und wenn das gut gelingt, dann hat diese Person eine ganze Reihe von Aha-Momenten, aus denen heraus sie sich besser kennengelernt hat, in ihrer Haltung, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Verhalten. Und aus den Erkenntnissen heraus dann auch Handlungen ergreifen kann. Das heißt, sie kommuniziert anders, sie tritt anders auf, sie versteht Menschen auf eine neue Art und Weise und kommt auf andere Handlungspunkte dadurch.
Tom Klein, Mensch, Mentor, Coach.
Hallo, ich bin Tom Klein und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast Living Transformation. In dieser zweiten Folge setzen mein Freund Alex Wunschel und ich unser Gespräch darüber fort, wie Transformationsprozesse durch Coaching begleitet werden können. Mit der Frage, wie arbeitet ein Coach, geben wir Einblick in die Art, wie Coaches in Firmen eingesetzt werden, um Mitarbeiter bei ihren Transformationsprozessen zu unterstützen. Wir reden darüber, wie sich die Rolle des Coachings gesellschaftlich entwickelt hat. Wo vor 30 Jahren Führungskräfte eher verheimlicht haben, dass sie sich von einem Coach unterstützen ließen, ist heute Coaching in der Mitte der Wirtschaft angekommen. Coaching wird inzwischen als so zentral für den eigenen Erfolg betrachtet, dass die Möglichkeit, einen Coach zu bekommen, oft als Bedingung bei der Verhandlung um eine neue Arbeitsstelle vorausgesetzt wird. Was macht Coaching für viele Menschen denn heute so wertvoll? Um das Wissen eines Coaches alleine kann es nicht gehen, denn mit dem Internet und einem Smartphone stehen uns das Wissen der Welt fast uneingeschränkt zur Verfügung. Auffällig ist, dass gerade bei der Überflutung unseres Lebens mit Wissen Coaching gefragter ist als je zuvor. Wir besprechen, wie der wesentliche Beitrag des Coachings im Spiegeln liegt. Geoff Colvin zum Beispiel beschreibt in seinem Buch Humans are underrated, Menschen werden unterschätzt, übersetzt auf Deutsch, warum bei allem, was wir in der Lage sein werden zu automatisieren, Menschen in ihrer Beziehung füreinander unverzichtbar bleiben. Wir sind soziale Wesen, die von ihrem Kontakt zu anderen Menschen leben. Unser Gehirn entwickelt sich nur in der Interaktion. Sowohl unsere biologische Gesundheit als auch unsere geistige und spirituelle Erfüllung können wir nur im Spiegel unserer Beziehung zueinander erhalten. Die Arbeit eines Coaches entfaltet gerade an diesem Punkt ihre Bedeutung. Denn ein Coach, der in der Tiefe seiner Aufgabe angekommen ist, tut etwas, was ein Algorithmus nie machen kann. Über den Kontakt von Mensch zu Mensch macht er es seinem Klienten möglich, sich auf einer neuen Weise zu sehen und zu fühlen. So trägt er dazu bei, dass sein Klient bei sich selbst ein Stück weit mehr ankommen kann und er versetzt ihn damit in die Lage, sein Leben und seine Zukunft neu zu gestalten. Darauf soll der Untertitel dieses Podcasts hinweisen. Create the future, stay human. Zukunft gestalten, menschlich bleiben. Lange haben wir die Gestaltung unserer Zukunft technisch verstanden und leider unsere Menschlichkeit dabei vergessen. Über sachlogische Ziele und zweckrationales Handeln wollten wir die Welt nach unseren Vorstellungen formen. Dabei merken wir, dass technischer Erfolg uns als Menschheit nicht erfüllt. Wenn wir die Herausforderungen unserer Zeit meistern wollen, brauchen wir wieder die Rückverbindung zu dem, was uns als Menschen ausmacht. Denn je technisch fortgeschrittener wir als Menschheit werden, desto stärker wird auch unsere Sehnsucht nach dem, was uns dabei fehlt. Kontakt, Bezogenheit, Sinn und Bedeutung und Liebe. Ein Coach hilft uns, den Kontakt zu dem, was uns wichtig ist, wieder aufzunehmen und damit unsere Menschlichkeit zu stärken. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf Feedback, gerne auch per Mail unter mail@tomklein.de.
Tom, wie arbeitet ein Coach?
Ich kann darüber reden, wie ich arbeite als Coach. Und das geht zurück auf ein Grundprinzip des Spiegelns von Menschen. Also meine Rolle ist es, Menschen zu spiegeln auf eine Weise, wie sie sich selbst nicht sehen können. Ich gebe mal eine ganze Reihe von Beispielen. Es gibt Coaching auf einer Organisationsebene, wo ich zum Beispiel mit Teams arbeite, um eine End-to-End-Prozessorganisation aufzubauen und agil arbeitende Teams zu helfen, zu bilden, die die Prinzipien von agiler Arbeit kennenlernen und dann sich an die Arbeit machen, sie umzusetzen. Und dann befinden sie sich in einem sozialen Prozess des Wissensaustauschs, der Konfliktbehandlung, der Planung miteinander, auch der Reflexion der eigenen Leistung. Und das machen sie natürlich so gut, wie sie können. Aber sie machen das aus ihrer bisherigen Erfahrung heraus und sie machen es mit sich selbst. Und die Begrenzung durch die eigene Erfahrung, wo sie am Anfang dieses ganzen Prozesses sind, und die Begrenzung der Innensicht heißt, dass sie ganz viele Dinge, die für jemanden, der von außen kommt, ganz offensichtlich sind, nicht sehen können. So, und jetzt könnten die lange mit sich rummachen, bis sie drauf kommen, was für den Externen ganz offensichtlich ist. Oder sie holen jemand wie mich als Coach rein und sagen, du, begleite uns mal, beobachte uns, shadowe, ja, sei unser Schatten und gib uns Feedback. Und dann bleibe ich natürlich nicht nur beim Feedback, sondern wir gehen in die Reflexion, denn das Feedback muss auch ankommen, es muss verstanden werden, dann brauchen wir Erkenntnisse daraus, wie es dann anders, besser funktionieren könnte. Und dann machen sie sich mit diesen neuen Erkenntnissen über das Coaching an die Arbeit. Und in der Regel kommen sie dann viel, viel schneller voran, als wenn sie es nur aus sich heraus machen müssten, wegen den zwei genannten Begrenzungen, die man von Natur aus hat. Jetzt kann man das gleiche Prinzip anwenden beim Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung. Zum Beispiel, eine Führungskraft kommt ins Coaching mit einem Feedback aus einem 360-Grad-Prozess oder hat selbst so die Wahrnehmung, dass da kommen ein paar Reaktionen, die verstehe ich nicht in meinem Umfeld. Und die darum bittet, sich spiegeln zu lassen. Und jetzt kann man das auf viele unterschiedlichen Weisen machen. Also viele Kollegen nutzen dann so Profiling-Systeme dafür. Ich habe das eine Weile gemacht, finde das nicht mehr so hilfreich. Ich finde das inzwischen eher einschränkend. Sondern ich sitze der Person gegenüber, ich lasse sie erzählen, ich nehme auf, was sie sagt und versuche mir ein Bild davon zu machen, welches Wissen sie hat, welche Selbsterfahrung hat, welche Selbstreflexionsfähigkeit, in welchem Kontext sie ist, was der Kontext von ihr verlangt, wie die Menschen sind, die auf sie reagieren. Und dann fange ich an zu spiegeln und zu sagen, also bei mir kommt Folgendes an. Schauen Sie, ob Sie dazu eine Resonanz haben. Und dann reden wir mal drüber, was diese Erkenntnisse für Sie heißen könnten. Und wenn das gut gelingt, dann hat diese Person eine ganze Reihe von Aha-Momenten, aus denen heraus sie sich besser kennengelernt hat, in ihrer Haltung, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Verhalten. Und aus den Erkenntnissen heraus dann auch Handlungen ergreifen kann. Das heißt, sie kommuniziert anders, sie tritt anders auf, sie versteht Menschen auf eine neue Art und Weise und kommt auf andere Handlungspunkte dadurch. Und es wäre so eine zweite Ebene. Und eine ganz tiefe dritte persönliche Ebene, da greift die Spiegelung in die Identität der Personen ein. Und da könnte es zum Beispiel jemanden geben, der eine ganz starke Selbstbeurteilung hat, bei gleichzeitig herausragender Leistung und mit einem sozialen Umfeld, was sagt, was für eine tolle Person. Und trotz der Tatsache, dass sie auf der Leistungsebene und auf der persönlichen Ebene die besten Reaktionen bekommt, findet sie sich selbst nicht gut. Und diesen Widerspruch aufzuzeigen, ins Bewusstsein zu holen, kann schon an sich spannende Erkenntnisse erzeugen und Veränderungen auslösen. Wenn man etwas psychologischen Hintergrund hat, dann weiß man auch oder ahnt zumindest, wo einige dieser Muster herkommen. Und wenn die Person das will und man kompetent ist, kann man das auch reflektieren. Und da geht es in Transformationsprozesse bis runter auf die Persönlichkeitsebene, wo jemand erkennt, wie es sein kann, dass sie so ein Selbstbild haben, dass es vielleicht früher einen Grund gab, aber heute nicht mehr. Und kann dieses Bild in sich lösen, um davon befreit zu werden und freier sein Potenzial zu entfalten. Also das ist so die ganz große Bandbreite von Organisationssystemen und Prozessen und Gruppenmustern bis runter auf die tiefsten persönlichen Erkenntnissen. Jeder für sich. Und das wäre so die Bandbreite, in der ein Coach, der die Kompetenz in diesen Bereichen hat, arbeiten könnte.
Woher kommen die Impulse da jeweils? Wir hatten Teams, Führungskräfte und das Thema Identität auf persönlicher Ebene. Das sind ja unterschiedliche Impulse, die wahrscheinlich dazu führen, dass man sich an dich wendet.
Ja, da mein Geschäft ein Empfehlungsgeschäft ist, kennen mich die Leute. Und wenn jemand dann eine Frage hat und sich an einen Kollegen wendet und fragt, mit wem könnte ich reden, um in dieser Frage weiterzukommen, dann kann die Empfehlung die Person zu mir führen. Die verschiedenen Ebenen sind auch meistens in der Wechselwirkung zueinander. Ich denke gerade an ein Beispiel von einem Shadowing-Prozess, den ich bei einer agilen Organisation gemacht habe, wo ich bei den verschiedenen Scrum-Teams, bei ihren Planungsrunden und bei ihren Retrospektiven dabei gewesen bin und wo ich den Auftrag hatte zu schauen, wo haben wir blinde Flecken, was sind unsere Verhaltensmuster und was könntest du uns spiegeln, was uns hilft, schnell weiterzukommen. Und da habe ich eine Scrum-Masterin erlebt, die von ihrer Rolle völlig überfordert war. Sie war eine Ingenieurin, technisch sehr kompetent. Sie war sehr jung und sie hat es mit sehr dominanten, sehr starken, erfahrenen, hauptsächlich Männern zu tun in diesen Scrum-Teams. Ingenieure zum großen Teil. Und sie hat es nicht gewagt, sie in ihren manchmal etwas narzisstischen Verhaltensweisen zu konfrontieren. Und das habe ich ihr gespiegelt, weil das zu einer sehr unschönen Gruppendynamik geführt hat, wo dominante Persönlichkeiten den Raum eingenommen haben, Kollegen die Augen zur Decke gedreht haben und auf den Tisch nervös mit dem Bleistift getrommelt haben. Und das hat sie nicht gesehen und hat nicht interveniert. Das heißt, sie hat ihren Job nicht gemacht. Das habe ich ihr und ihrem Chef zusammen gespiegelt. Und dann kam die auf die Idee, dass ich mit ihr persönlich arbeiten sollte, um diese Hemmung, Autorität zu zeigen und ihre Rolle auszufüllen, um der auf den Grund zu gehen, soweit das möglich war. Das Ergebnis dieses Coachings war, dass sie selbst erkannt hat, dass sie für die Rolle nicht geeignet ist. Denn wir hätten so tief gehen müssen in die Persönlichkeit, um dieses Thema aufzugreifen, dass das vom geschäftlichen Anliegen her nicht mehr gerechtfertigt war. Da hätte sie einen Therapeuten gebraucht dafür. Und sie wollte das nicht. Da wollte sie nicht hinschauen, was völlig okay ist. Aber die Konsequenz war, dass sie erkannte, dass sie in dieser Rolle fehl am Platz ist. Es war eine sehr soziale Firma, glücklicherweise. Und sie kam dann in einen Bereich, wo sie sehr glücklich so sein konnte, wie sie ist und sehr erfolgreich wurde. Und das Coaching hat dazu geführt, dass sie nicht verbraten wurde, nicht gefeuert werden musste und an einen Platz kam, wo sie glücklich und erfolgreich sein konnte. Und das alles hat weniger als einen Tag gebraucht. Und das wäre so ein typischer Verlauf, wo ich auf Organisationsebene reinkomme, um auf der persönlichen zu landen, um wieder mit Organisationsmaßnahmen daraus zu gehen.
Kommen auch Privatpersonen auf dich zu? Und wenn ja, werden die auch geschickt? Also ich kann mir vorstellen, es gibt ja keine ärztliche Überweisung zu einem Coach im Sinn von der Identitätsthematik, die du vorhin angesprochen hast. Also vielleicht das Auseinanderfallen von einer Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und dem entsprechenden Konflikt, der sich daraus ergibt. Manche sind ja vielleicht glücklich mit ihrer Eigenwahrnehmung und brauchen welche Impulse auch immer von außen, um dann zu sagen, Mensch, du, ich habe da jemanden, sprech mal mit dem.
Ja, es kommen Menschen privat zu mir, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Das sind, ich glaube, ausnahmslos Geschäftsleute, die in einer politischen Situation sich fühlen, bei der es nicht opportun wäre, wenn Leute wüssten, dass sie einen Coach brauchen. Ich denke an ein Beispiel neuerlich von einem Mann, sehr hochgestellt, in einer sehr schwierigen Konfliktsituation mit seinem Chef. Er sprach einen Kollegen an, der Geschäftsführer ist bei einem Mittelständler und mit dem ich länger gearbeitet habe. Und er empfahl ihm, einen Coach zu nehmen und hat mich genannt. Er kam dann zu mir, bezahlte auch privat, denn das sollte bei der Firma nicht wahrgenommen werden können, und hat einfach eine neutrale Person gebraucht, die mit ihm professionell seine Wahrnehmung vor diesem Konflikt mit seinem Chef durchleuchten sollte. Der nicht Teil der Firma ist, der auch nicht von seinem Chef engagiert worden wäre oder von der HR-Abteilung bezahlt worden wäre, damit deren Ziele und Anliegen für das bezahlte Coaching ihn nicht und unser Coaching nicht belegen. Und er hat einen Firmensatz bezahlt aus eigener Tasche. Das konnte er sich auch leisten. Und das wäre so ein Fall, wo jemand privat kommt und bezahlt. Aber es sind alles Geschäftsleute.
Wie verbreitet ist so ein Vorgehen? Ist es, ich will jetzt nicht sagen stigmatisiert, einen Coach privat zu haben? Oder ist es nicht doch vielleicht eher im Moment auch akzeptierter?
Es war, als ich angefangen habe, ein Stigma auf diesem Thema. Denn wir waren zu der Zeit in einer Phase der Kultur, des harten Geschäfts. Die Erfolgreichen waren, also nur die Harten kommen in den Garten. Ja? Und wenn du irgendwie ein Problem hast, dann solltest du das nicht zeigen, weil du musst hart genug sein, da drüber zu stehen. Und wenn du zugibst, dass du Hilfe brauchst, dann bist du schwach. Nicht verletzlich, du bist schwach. Und deshalb hat man das häufig sehr verschämt gemacht. Obwohl man auch ein Vorbild sich genommen hat an den USA, wo das so 10 Jahre früher anfing, gesellschaftsfähig zu werden. In der Zwischenzeit hat sich's komplett gewandelt. Ich würde sagen, so im letzten Jahrzehnt. Also ich komme ja aus Kanada und ich war schon sehr in diesem Fahrwasser, schon als ich an der Uni war. Und ich habe früher meinen Klienten erzählt, wenn sie ein bisschen Berührungsangst hatten, schauen Sie mal, als ich Student war, hatte ich einen Coach. Ich hatte mehrere Coaches. Ich hatte Mentoren, ich hatte einen Therapeuten. Ich hatte einen Stab von Menschen um mich herum, denn ich war Hochleistungsstudent. Ich habe die Top-Stipendien gehabt. Ich habe keine Zeit und auch keine Fähigkeit gehabt, mich um all diese Rahmenbedingungen zu kümmern, die notwendig sind, damit jemand sich auf das fokussieren kann, was er am besten tut. Ja, ich kann schon gar nicht mich selber therapieren und ich kann auch mich von außen selbst nicht spiegeln. Also habe ich sehr früh diesen Stab an Beratern gehabt und ich habe viel Geld dafür ausgegeben. Ich habe teilweise gearbeitet an der Uni und neben der Uni, um diese Berater zu bezahlen. Das war selbstverständlich. So nach dem Motto, das beste Geld, was du investieren kannst, ist das, was du in dich selbst investierst. Im Sinne deines Lernprozesses, deiner Klärung, deiner Potenzialentfaltung. So, und inzwischen ist es so, erlebe ich das so, dass jeder, der was auf sich hält, der Status und Macht hat, einen Coach hat. Der hat vielleicht auch einen Therapeuten, der hat mit Sicherheit auch Berater, heute sehr viele Medienberater zum Beispiel. Aber es ist fast peinlich inzwischen, wenn jemand in einer machtvollen Position ist und kein Coach hat. Denn dann fragen ihn die Leute um ihn herum, warum nicht? Ja, du willst doch besser werden, du willst doch dich reflektieren können. Wir wissen, dass das nicht alleine geht. Wir machen das doch schon alle. Also komm, mach doch mit. Es geht sogar schon so weit, da haben wir vorhin kurz mal drüber gesprochen. Michael Lewis bringt jetzt seine nächste Staffel seines Podcasts raus, wo er sich Coaches anschaut. Und er hat im Trailer sogar gesagt, dass Coaches die Ungleichheit der Welt sogar noch unterstützen. Denn nur die, die Geld haben und schon zur Bildungselite gehören, haben verstanden, was sie davon haben. Und das lässt die Kluft zwischen denen, die ganz schnell nach vorne gehen oder tief in sich reflektiert sind und gute Lern- und Transformationsprozesse haben, um die Welt zu meistern, das lässt die wiederum viel besser dastehen, als die, die es nicht tun. Teilweise, weil sie sich leisten können. Also hat sich dieses Stigma sogar in sein Gegenteil verkehrt und ist zu einem Status geworden, der laut Lewis die Ungleichheit verstärkt.
Glaubst du, dass jeder einen Coach braucht?
Jeder von uns braucht Spiegelung in Beziehung. Das ist das, was das Menschenleben ausmacht. Wir sind soziale Wesen und wir können ohne diese Spiegelung nicht überleben. Und ich meine das nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, ist die Isolationshaft über viele Wochen. Das kriegen wir auch jetzt hier in der Phase ein bisschen mit. Wir drehen am Rad, wenn wir nur zu Hause sind und andere Menschen nicht treffen können. So auf der Grundlage dieses Grundbedürfnis aller Menschen kann man die Frage dann stellen, können Familie oder Freunde auf angemessene Weise all das spiegeln, was nach Spiegelung in uns ruft? Und da ist die Antwort nein. Also wenn wir in einer komplexen Welt leben, in einer Hochleistungsgesellschaft, dann werden Familie und Freunde prinzipiell überfordert sein mit dem Spiegeln der Probleme eines Anwalts in der Anwaltskanzlei, der mit machtvollen Fällen unterwegs ist und in hochkomplexen Sachverhalten, teilweise vertraulich. Und dann wird er zu Hause das kaum reflektieren können, um sein Nervensystem zu entlasten und Ordnung im Kopf zu bekommen, damit er weitermachen kann. Und so gesehen, wenn jemand die Anforderungen dieses hochkomplexen Lebens, was wir haben, gerecht werden will, dann wird er Hilfe brauchen. Und die Frage ist halt, welche Art sucht er? Man könnte den Überbegriff Coaches dafür verwenden, aber es gibt halt sehr viele Unterarten davon. Das könnten dann eher Berater sein, das könnten eher Fachexperten sein. Aber ein guter Teil davon wird in diesem Bereich Selbstregulierung, Selbstreflexion, Retrospektiven liegen, wo man das nur mit einem Gegenüber machen kann, der sowohl beauftragt dafür ist, fachlich kompetent und in sich stark genug, um das zu halten. Das war sie, die zweite Episode des Podcasts Living Transformation. Ich freue mich sehr auf euer Feedback unter mail@tomklein.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns, wenn ihr wollt, das nächste Mal wieder zur Frage, wie finde ich einen Coach? Bis dahin, tschüss. Euer Tom Klein.